NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
In Heiter weiter geht es heute in die Heimat. Das ist ja nicht unbedingt ein Begriff, der in der Gegenwart positiv belegt ist, nicht durchgehend positiv belegt ist. Viele verbinden mit Heimat ja etwas Antiquiertes, etwas Altes, etwas Verlorenes möglicherweise. Aber Heimat kann uns natürlich auch in der Gegenwart ein gutes Gefühl geben, nämlich dann, wenn wir wissen, wir können uns da fallen lassen. Wir sind da gerne gesehen. Wir haben da Menschen um uns, die eben dieses Gefühl von Heimat, dieses Gefühl von Gemeinsamkeit auch tragen. An meiner Seite heute, wie immer, Sabine Steuernagel, die kennen Sie aus dem NDR Fernsehen. Mein Name ist Andreas Kuhnt und wir fragen uns gerade an dieser Stelle, haben Sie sich das gerade auch heute Abend richtig schön gemütlich gemacht, vielleicht im Sessel, den Ihre Eltern schon im Wohnzimmer hatten oder zumindest an einem Ort, an dem Sie mit Ihrer Familie, mit den Kindern oder mit dem Partner schon lange leben, vielleicht ja auch dort geboren sind. Ja, und wenn nicht, sind Sie vielleicht gerade in einer Stadt, in einem Dorf oder in einer Landschaft, die Sie schätzen, die Ihnen Geborgenheit, die Ihnen das Gefühl von Nähe und von Wärme gibt. Also wir sind beim Thema Heimat. Und Sabine, du hast das Thema ja vorgeschlagen für Heiter weiter. Wie bist du drauf gekommen?
Durch einen Zufall. Ich habe mit meiner Schwester und meinen Cousinen zusammengesessen und wir wollten uns einmal treffen und haben alte Fotos mitgebracht. Irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, die Zeit ist reif dafür. Guck mal, was die Vergangenheit so gewesen ist, auch die Vergangenheit unserer Eltern und Großeltern. Wir sind jetzt alle so zwischen 60 und 70. Das ist vielleicht normal, dass man anfängt, sich zu kümmern. Und dann kamen wir auf einen gemeinsamen Nenner. Das ist das kleine Dorf Hagenburg. Früher war das das Fürstentum Schaumburg-Lippe. Heute ist es der Landkreis Schaumburg-Lippe. Da sind meine Cousinen groß geworden und meine Schwester und ich eigentlich auch. Und das war für mich immer ein Inbegriff von Heimat. Also das war ein Zusammenhalt. Da lebten zwei Großfamilien meiner Mutter, die Schwestern. Wir waren ein großer Haufen. Wir waren ein großer Haufen Kinder. Wir haben uns wohlgefühlt. Und wenn ich heute daran denke, dann denke ich immer, da war die Welt in Ordnung. Und ich glaube, das betrifft ganz viele, die verklärt in die Vergangenheit gucken. Aber der Begriff ist ja sowohl im Guten als auch im Negativen im Moment sehr modern geworden. Wir suchen Heimat, weil wir Halt brauchen in dieser Welt, weil wir alle denken, oh, wie soll das weitergehen und was kommt noch und uns unsicher fühlen. Und wir kennen Menschen, die zu uns kommen, die ihre Heimat verlassen haben. Was wir gar nicht so wahrnehmen, weil wir sagen, naja, die kommen, das sind materielle Flüchtlinge und irgendwas wollen die von uns und verstehen wir nicht so richtig. Aber wenn man sie dann im Einzelnen spricht, ich komme wieder auf meine Schüler, wenn ich die sehe, wenn ich denen irgendwas in der Schule verkaufe, ein Brötchen oder so und ein bisschen mit denen rede, dann merke ich, die haben ihre Heimat verlassen. Genau das, was ich in Schaumburg-Lippe kenne, das haben die halt in Syrien oder in Afghanistan auch aufgegeben. Und daran habe ich gemerkt, Heimat ist ein Begriff, der uns alle betrifft. Und wenn man es wissenschaftlich hinterfragt, was ich ja auch sehr gerne mache, dann merkt man, dass Heimat uns etwas gibt an Geborgenheit, an Sicherheit, an Ruhe. Dass es auch gerade für Menschen, die verwitwet sind, die alleine leben, die vielleicht schon unter ersten Depressionen leiden, weil sie ein bisschen älter geworden sind, weil sie das Ziel im Leben verloren haben, dann gibt Heimat ihnen etwas zurück. Vertrautheit, die Zuwendung. Es wird mal jemand angesprochen auf der Straße. Hallo, Gusti, wo gehst du denn hin? Ach, wie schön, ich komme mit. Also dieses Gefühl, mit Menschen zu leben, das ist Heimat. Und wir müssen sehr genau aufpassen, dass uns dieser Begriff heutzutage nicht weggenommen wird und für irgendwas anderes verwandt wird, weil Heimat ist für uns was Schönes.
Ja, was glaubst du, warum ist denn dieser Begriff Heimat mittlerweile häufig negativ belegt und warum können möglicherweise gerade auch unsere Kinder damit schon gar nicht mehr so richtig was anfangen?
In der Vergangenheit war es so, ich habe mit meiner kleinen Oma, die kriegte immer die Füße nicht auf den Boden, die hatte das unten auf so einer Fußbank. Wir haben ganz viel Fernsehen geguckt. Ich bin geprägt durch Heimatfilme. Ich kenne die alle. Und ich fand das immer toll. Da war immer eine schöne Landschaft. Die Frauen hatten so schöne Trachtenkleider an und es wurde Butter gemacht. Oder die Mädchen vom Imhof, Heimatfilme. Mhm. Die Welt war in Ordnung. Alle Kritiker sagten immer, das ist Unterhaltungsramsch. Mhm. Aber man wundert sich, weil die Mehrheit damals war auch die Zeit so, es waren noch so ein bisschen die 50er, 60er Jahre. Wir lebten alle noch nicht so gesettelt, wie wir das heute tun. Man hat sich danach gesehnt, dass alles so ein bisschen in ruhige Bahnen geht. Dann hat man das vergessen. Dann kam, ja, ich würde es auch fast vergleichen, hör dir mal Schlager an. Auch Schlager vermitteln. Ein heimatliches Gefühl, ein Geborgenheitsgefühl wird ja auch verurteilt. Und dann denke ich immer, wenn das so viele Leute gut finden, Heimatfilme, Schlagermusik, die Ruhe gibt, dann kann das doch so ganz schlecht nicht sein. Also kritisiert nicht immer das, was andere Leute einfach so mal annehmen. Und heute gibt es Heimatfilme, wo man sich der Probleme im Dorf annimmt. Das ist Umweltschutz, das ist vielleicht auch ein bisschen Gewalttätigkeit oder so, aber man nimmt die Heimat schon wahr. Es hat sich verändert, aber nicht mehr das schöne, liebliche von früher. Früher war es sehr lieblich. Heute ist Heimat auch schon manchmal etwas, wo man sagt, oh, naja, sie kommen aus ihrem Dorf nicht raus und dann werden sie komisch.
Nun hast du ja gerade selber zugegeben, dass die jüngere Generation mit dem Begriff Heimat nicht unbedingt was anfangen kann. Manche finden, das ist auch negativ belegt. Haben wir das als Generation zwischen unseren Eltern und unseren Kindern, haben wir das vergeigt? Haben wir denen das Gefühl von Heimat zu wenig vermittelt?
Ich glaube, wir hatten andere Interessen. Also meine Eltern haben mir das Gefühl von Heimat noch gegeben, das waren Vertriebene, die kamen aus Schlesien, da wurde ganz viel abends über Schlesien geredet, was ich zum Teil auch nicht hören konnte. Und bei meinem Sohn, ach, der kennt das auch, der kennt das von Oma und Opa, also der kommt hier aus im Landkreis Hannover, sind die zu Hause gewesen in Kohlenfeld und kennen viele nur als Autobahnabfahrt, war aber ein ganz süßes kleines Dorf und der kennt das auch, das ist für ihn auch Heimat. Wie waren deine Eltern? Wie hast du das empfunden, Heimat?
Tja, also für mich war Heimat natürlich mein Heimatort Lauenau, in dem ich ja mehr als 20 Jahre gelebt habe. Und da habe ich auch durchaus auch heute noch das Gefühl, dass ich, wenn ich da hinkomme, dass das Heimat ist, auch wenn ich da jetzt außer dem Friedhof, in dem meine Eltern da liegen, eigentlich nichts mehr habe. Trotzdem ist es so, dass ich mich total gerne erinnere an gemeinsame Stunden mit Freundinnen und mit der Schule damals noch am Anfang. Und wir haben da sehr viel auch in dieser Heimat gemeinsam erlebt. Und bei meinen Eltern war es so, die sind ähnlich wie deine Eltern, auch Vertriebene. Meine Mutter kam aus Stettin, mein Vater auch aus Schlesien. Und die haben genau dasselbe zelebriert, kann man fast sagen, wie du oder wie du das erlebt hast, wie deine Eltern. Die haben sehr viel über Heimat geredet und kaum war es möglich, in diese Heimat zurückzukehren, sind wir da auch hingefahren. Also ich war mit meinen Eltern sehr häufig in Stettin und auch sehr häufig in Schlesien und habe dann festgestellt, wie wichtig denen dieses Gefühl war, da wieder zurückzukehren, sich da nochmal geborgen zu fühlen. Mein Vater hat auch mal gesagt, also er ist immer noch traurig, dass er da sein Leben nicht verbringen konnte in Schlesien im Riesengebirge, wo er gerne Ski gelaufen ist und so. Und ich habe das damals immer so ein bisschen abgetan und habe gesagt, okay, gut, macht mal, denkt mal an früher und das gibt euch ein gutes Gefühl. Mir bedeutet das logischerweise nichts, außer dass ich euch glücklich sehe und das hat mich natürlich auch gefreut. Aber wie gesagt, bei mir ist es dann auch so ein bisschen weggeflutscht, das Gefühl von Heimat. Ich wüsste heute nicht, ob ich sagen würde, ja, mein Heimatort ist Lauenau, aber ob das wirklich das Gefühl von Heimat, von Ruhe, von Geborgenheit ist, weiß ich gar nicht.
Also es gibt, wir sind ja hier auch bekannt dafür, dass wir immer wieder gute Musik spielen im NDR. Es gibt einen Song, wenn ich den höre, dann kriege ich ein Heimatgefühl. Chris Rea, Driving Home for Christmas.
Ja, stimmt.
Wirklich, also das ist ein toller Sound, das ist ein toller Rhythmus, aber man merkt so richtig, da sitzt ein Mann in seinem Auto und sagt, da sind sie alle wieder. Wir haben uns immer gestritten und es war immer komisch, aber da sind die alten Kumpels, da sind die alten Straßen, sind die Kneipen, die Spielplätze. Das ist für mich auch das Synonym, ein Heimatgefühl. Und viele haben das noch, die zu Weihnachten nach Hause fahren, die sich immer in der gleichen Kneipe zur gleichen Uhrzeit treffen. Erst wird Bescherung bei den Eltern gemacht oder auf dem Bauernhof oder auf dem Spielplatz oder wo auch immer. Dieses Driving Home for Christmas zeigt für mich, es gibt in ganz vielen von uns, auch in der vielleicht jüngeren Generation, dieser Wunsch nach Heimat. Und es verbindet uns, es hilft uns, es sorgt für Kommunikation und es erdet uns.
In diesem Zusammenhang noch ein anderer Song, den könnten wir an dieser Stelle eigentlich mal spielen, fällt mir gerade auf. Also Driving Home for Christmas passt ja nicht in die Jahreszeit, aber Klaus Lage, Wieder zu Haus, auch ein Song, der sehr schön das Gefühl wiedergibt, was wir hier heute schildern wollen. Bei Heiter weiter, es geht um das Thema Heimat. Was bringt uns das eigentlich im Jahre 2024? Was bringt das den Älteren von uns, aber vielleicht auch den Jüngeren?
Für mich ist der Begriff Heimat, Andreas, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise deutlich geworden, als ich angeregt durch zwei Freundinnen in Esdorf war, das liegt bei Nienburg, und dort im Scheunenviertel eine Lesung gehört habe mit Judith Rakers. Judith Rakers war ein tolles Programm, aber das war gar nicht das Thema, sondern ich habe gesehen, da gibt es einen Verein, nämlich den Heimatverein Esdorf mit einer Vorsitzenden, Heide Grimmelmann, von der ich dachte, Donnerwetter, das wirkt hier jugendlich, das wirkt aufgeräumt, da kommen viele Menschen zusammen. Da gibt es ein Programm, die Plakate hingen draußen, es sollte Konzerte geben in der Zukunft jetzt im Sommer. Das war so was ganz anderes als das, was ich eigentlich unter dem Wort Heimatverein verstanden habe. Also es treffen sich die Älteren, die Senioren, es trifft sich der Trachtenclub, man erhält Wertbeständiges im Dorf, sondern das war ein Schritt nach vorne, hatte ich das Gefühl.
Also junge Leute machen ihre Heimat ja noch schöner erlebbar und vor allen Dingen zeitgemäß erlebbar.
Ja, ich glaube auch junge Leute sorgen dafür, dass der Zusammenhalt in einem Dorf nicht verloren geht, dass alle mitgenommen werden, dass man auch in Zukunft, also wenn du 30 bist und vielleicht dich entscheidest, in diesem Dorf zu wohnen, dann willst du ja auch in einem Dorf wohnen, wo nicht nur die Älteren das Leben bestimmen, sondern das Leben wird nach vorne gelebt, wo auch die Jüngeren beteiligt werden. Und das fand ich sehr gut, weil sonst heißt es immer, wir kommen hier gar nicht zu Wort, weil hier haben die ganzen Senioren das Sagen.
Und warum engagieren sich junge Menschen in Heimatvereinen? Darüber wollen wir jetzt mal sprechen mit Heide Grimmelmann-Heimburg, gerade schon erwähnt. Sie ist eben erste Vorsitzende im Heimatverein Esdorf, seit 2 Jahren im Amt und gerade mal 46 Jahre jung, beruflich bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen tätig. Aber das spielt jetzt hier eigentlich weniger eine Rolle. Die Frage stellt sich ja wirklich, Frau Grimmelmann-Heimburg, warum engagieren Sie sich in diesem recht jungen Alter in so einem Heimatverein, der ja eigentlich, wie wir gerade auch gehört haben, zunächst mal so ein bisschen verstaubt anklingt? Also Heimatvereine, das haben wir immer so ein bisschen als verstaubt abgetan.
Ja, vielen Dank. Also erstmal danke für das junge Alter. So jung fühle ich mich gar nicht mehr. Aber ich glaube, es war uns ein Anliegen vor 2 Jahren, als wir uns neu aufgestellt haben im Heimatverein, das Ganze auch ein bisschen zu verändern, in die Zukunft zu bringen und zu gucken, genau, wie schaffen wir einen neuen Zusammenhalt, wie schaffen wir in Esdorf einen neuen attraktiven Ort. Und man darf ja nicht vergessen, das schaffen Junge nicht alleine. Dafür gehört eine gute Mischung und die haben wir einfach. Wir haben ganz tolle Mitglieder und auch die ehemaligen Vorstände, die uns noch im Beirat mit begleiten, die einfach auch wissen, was war, wo waren Probleme, welche Veranstaltungen sind toll gelaufen. Also es waren auch vorher schon Veranstaltungen dort mit Heinz-Rudolf Kunze zum Beispiel oder Gitte Henning-Konzerte, die dort auch schon abgehalten worden sind. Aber in dieser Geschichte, dieser 40-jährigen Tradition des Vereins, die wir jetzt dieses Jahr feiern, ist halt auch eine Menge passiert. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt diejenigen, die das Ganze in die Zukunft bringen möchten und auch das Dorf anders beteiligen und auch ein aktives Dorfleben dort zu schaffen.
Was bedeutet für Sie denn eigentlich der Begriff Heimat? Sind Sie Esdorferin von Geburt an?
Ich bin Esdorferin durch und durch. Ich bin dort geboren, aufgewachsen und habe es natürlich, und das ist vielleicht ein bisschen Verbindung, auch von meinen Eltern vorgelebt bekommen. Meine Mutter war immer sehr engagiert im Heimatverein, im Gemeinderat, mein Vater in der Feuerwehr, dass wir uns alle immer engagiert haben und dass das wichtig ist. Und ich glaube, es ist diese Phase genau mit Studium und man geht weg und wohnt auch mal woanders und dann kommt man aber wieder zurück und es ist dieses Gefühl, hier bin ich richtig, hier ist man geborgen, man geht über die Straße, man kennt die Menschen und man kann auch Smalltalk halten mit Menschen, die man vielleicht weniger sieht. Ja, und das war das Gefühl auch zu sagen, okay, das müssen wir jetzt auch vorleben, damit nämlich genau die Generation, die nachkommt, dort auch sozusagen sich engagiert und ein lebendiges Dorfleben hat.
Nun haben wir ja sehr unruhige Zeiten, viele Krisen und auch Kriege, auch in unserer Nähe. Das macht ja manche Menschen sehr betroffen, sehr unruhig. Wir sind auch in einer dynamischen Zeit. Wie viel Sicherheit gibt Ihnen das Gefühl zu sagen, ich bin Esdorferin, ich komme da nach Hause und da ist vielleicht eine ganz andere Geborgenheit, als wenn ich, was weiß ich, permanent von einem Stadtteil zum nächsten wandern müsste?
Das gibt eine Menge Sicherheit. Man hat sozusagen seine Insel, man hat seinen Rückzugsort und das verschafft wirklich Sicherheit. Und ich finde, das kann man auch weitergeben. Und ja, wir leben in einer wirklich unruhigen Zeit. Und ich glaube, genau deswegen ist es so wichtig, dass es Vereine gibt, die sich engagieren, die zeigen, es gibt ganz viele positive Momente noch. Und wenn wir gemeinsam etwas schaffen wollen, dann schaffen wir das auch. Und dann schaffen wir vielleicht auch Frieden wieder. Wir haben im Ort auch Flüchtlinge, wo wir natürlich gucken, wie kann man sie integrieren. Und das macht nicht der Heimatverein alleine. Esdorf hat ein durchaus aktives Vereinsleben und auch eine sehr aktive kleine Grundschule, die zwar schon 5-mal geschlossen werden sollte, aber trotzdem aber jetzt zeigt, sie wächst. Und ich glaube, dieses Gesamtgefühl, dass dieser Ort wächst und Heimat ist, das verschafft Sicherheit.
Und würde das denn bedeuten, dass Sie haben 3 Kinder, dass auch für die Kinder, die vielleicht auch sagen, ach, wir bleiben in Esdorf, ist so schön hier, wir kennen hier alle, dass alles so bleiben soll, wie es ist? Nein. Oder wohin wollen Sie?
Also ich glaube schon, dass wir uns verändern müssen. Man darf die Augen nicht verschließen vor der Veränderung der Welt und auch des technischen Fortschritts und der anderen Ansprüche, die wir so miteinander haben. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo auch so ein Heimatverein, wo Schule mit zu beitragen kann, zu sagen, wir verändern die Gedanken. Und dafür ist es auch wichtig, und das würde ich nicht nur meinen Kindern empfehlen, sondern allen Kindern, wegzugehen, zu studieren, eine Ausbildung weiter wegzumachen, ins Ausland zu gehen, neue Ideen zu finden. Und das ist, glaube ich, auch das, was es befruchtet, wenn Menschen weggehen und wiederkommen und zeigen, wie sich was verändert hat. Nur so kann es zu Neuem kommen. Und das haben wir ja auch gemacht. Wir haben einen Workshop zu Beginn unserer Zeit gemacht, den Verein mit dem Gemeinderat, um einfach mal zu gucken, was wollen die Mitglieder, was wollen die anderen Vereine, was will der Gemeinderat und wo wollen wir eigentlich in Zukunft hin und was für andere Formate möchten wir vielleicht auch präsentieren in Bezug auf Klimaschutz etc.
Vielleicht spielt ja auch eine Rolle, Sie sind haben ursprünglich Krankenschwester gelernt, haben in dem Beruf gearbeitet, haben dann eine Ausbildung gemacht, eine weiterführende, haben ein Krankenhaus in der Geschäftsführung eines Krankenhauses gearbeitet, sind jetzt bei den Unternehmerverbänden und sind betriebswirtschaftlich tätig. Dass man vielleicht nochmal mit einem anderen Blick drauf guckt und sagt, so, ich hab eine andere Struktur, wäre meine eine Frage. Und das andere ist, machen die anderen das mit? Dass man sagt, oh, jetzt kommt die Heide und macht hier alles neu und müssen wir uns so anstrengen.
Ja, nee, also natürlich hat man ein bisschen einen anderen Blick. Wir haben zum Beispiel keine Homepage, wir haben keinen Instagram-Kanal bis jetzt. Aber da muss ich ehrlich sagen, dass Ralf Radtke, mein Stellvertreter, ist da derjenige, der das jetzt vorantreibt, um einfach zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns medial auch nach außen öffnen. Und ich bin eher so gestrickt, dass es mir um Beteiligung geht. Ich bin kein Einzelkämpfer. Und das, finde ich, ist auch das, was diesen Heimatverein ausmacht, diese Mischung, die wir haben. Und wir haben ja noch mehr Menschen bei uns, die durchaus in Führungspositionen arbeiten oder in verantwortungsvollen Berufen, die das dann auch mitbringen. Also das ist kein Einzelkämpfertum und das macht man zusammen.
Wie motiviert man andere mitzuziehen? Also die vielleicht auch sagen, ja, Heimatverein, die machen immer so ein schönes Fest einmal im Jahr im Scheunenviertel, da gehe ich hin. Aber ansonsten ist mir das ein bisschen viel. Wie motivieren Sie die?
Ja, das ist gerade eine große Aufgabe. Also wir haben rund 15 Veranstaltungen jedes Jahr. Wir haben das gerade noch mal so ein bisschen zusammengeguckt. Und natürlich ist das Thema, wer macht die Biertheke, wer macht Bratwurst, Kartenverkauf und all diese ganzen Themen. Und da haben wir uns im letzten Jahr dann auf den Weg gemacht, zum einen tolle Sponsoren zu finden mit den beiden Hofläden bei uns, die für uns mit Karten verkaufen. Aber auch zu gucken, wie kriegen wir neue Mitglieder. Also wir haben natürlich, wenn man sich unsere Altersstruktur anguckt, ist der Verein zu 2/3 eigentlich über 60 und eher weniger darunter. Und wir haben versucht, neue Mitglieder zu gewinnen. Das haben wir auch geschafft in den jüngeren Altersklassen, allein dadurch, dass wir jetzt natürlich Freunde und Bekannte irgendwie auch mitbringen. Aber wir merken auch, dass Menschen Probleme haben zu sagen, ich möchte in einem Verein Mitglied werden. Ich fühle mich dann zu verpflichtet. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir denn diese Brücke überwinden und haben jetzt im Grunde genommen einfach eine WhatsApp-Gruppe für den Ort gegründet und haben gesagt, okay, das ist die Gruppe, ich will helfen, aber nicht Mitglied sein. Und das ist uns ja genauso lieb. Ich meine, 15 Euro Jahresbeitrag, das ist das eine, das ist zu vernachlässigen, aber helfende Hände ist das, was man wirklich braucht bei solchen Veranstaltungen. So eine Veranstaltung wie Judith Rakas oder jetzt Mio am 23.08. Das sind ja Veranstaltungen, da müssen sie vorher aufbauen, da müssen sie die Scheune ausräumen, weil das Dach natürlich offen ist und es rieselt rein. Und sie brauchen ganz viel Sachen, die sie besorgen und einkaufen müssen, Plakate aufhängen. Und da ist es uns viel lieber, wenn jemand sagt, ich mache 3-4 Stunden, ich helfe damit aus, ich mache die Biertheke oder so, als wenn man Vereinsmitglied ist, auch wenn uns das natürlich was wert ist.
Das, was Sie da so anbieten, das hört sich ja durchaus sehr nach Kultur an. Und es gibt ja auch in anderen Dörfern, in anderen Flecken bei uns in Niedersachsen auch Kulturvereine, die sich ganz bewusst Kulturverein oder Kulturforum nennen, weil das vielleicht etwas moderner klingt. Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, dass Sie gesagt haben, ja, eigentlich wäre das auch ein anderer Name, der würde möglicherweise noch ganz andere Mitglieder ansprechen, als das, was so mit dem Begriff Heimatverein verbunden ist, was ja eher antiquiert klingt nach wie vor.
Ja, den Gedanken haben wir uns in der Tat gemacht, weil wir, als wir unsere Mitglieder befragt haben, 2022 vor diesem Ideenworkshop, was wollt ihr denn eigentlich, kam in der Tat, ob der Begriff Heimat noch modern ist oder ob Heimat nicht negativ besetzt ist. Wir haben das auch lange im Vorstand diskutiert, haben aber gesagt, nee, Heimat ist überhaupt nicht negativ besetzt und Heimat ist was ganz Schönes, was es zu pflegen gilt und was auch eine Zukunft hat. Und deswegen haben wir gesagt, nein, es bleibt beim Heimatverein und dieser Begriff bleibt auch. Und ich glaube auch, dass es so Vereine wie den Esdorfer Heimatverein braucht, der sagt, okay, wir führen das jetzt mal raus aus einer Nische, die es gar nicht ist. Und ja, der Großteil sind Kulturveranstaltungen, aber wir haben immer noch das Scheunenviertel Und man muss ja auch mal gucken, wie hat das begonnen vor 40 Jahren? Vor 40 Jahren hat sich der Verein gegründet, weil es eine Dorfchronik geben wollte, also ganz klassisch, wie Heimatvereine das machen. Und dieses Scheunenviertel oder diese alten Scheunen, die kurz vorm Zusammenfallen waren, gerettet werden sollten und wieder aufgebaut werden sollen. Und das waren so die Anfänge, um dann diese Scheunen in der ersten Zeit als Museum zu nutzen. Und das ist was, was wir merken. Also der Museumsteil natürlich vernachlässigen wir den jetzt ein bisschen. Aber das Interesse am Museum ist gar nicht mehr so da, dass die Menschen das sehen wollen. Wir hatten eine Zeit lang Scheunenöffner, die quasi für die Radtouristen, das liegt direkt am Fahrradradweg, die Scheunen geöffnet haben, genauso wie die Kirche im Ort. Aber das wurde gar nicht mehr so angenommen. Jetzt, was wir jetzt merken, es gibt vor den Scheunen zwei Campingplätze, also zwei Stellplätze für Campingwagen. Die werden quasi jetzt die ganze Sommersaison genutzt. Es kommen unheimlich viele Radtouristen. Und wir haben mit unserem Scheunenviertel den Mittelpunkt des Weserradwegs. Wir haben jetzt eine Skulptur, das heißt Bergfest. Und das ist ein Fahrradfahrer, der ein Fahrrad nach oben reckt. Und das ist genau der Mittelpunkt des Weserradwegs. Und von daher vereint es durchaus der Heimatverein und die Gemeinde Estorf viel mehr als nur Kulturveranstaltungen.
Kommt das beim Verband? Es gibt ja auch immer einen übergeordneten Verband. Wir haben, glaube ich, um die 5000 Heimatvereine in Deutschland. Das heißt, da steckt auch eine Menge an Verwaltung und Funktionären in Anführungsstrichen dahinter. Kommt das da an? Ist man da auch schon auf einem anderen Weg?
Ja, auch eher in Richtung Kultur, habe ich das Gefühl. Also wir sind auch Mitglied in diesem Soziokulturverband. Und als wir angefangen haben, hat der Mitarbeiter aus Osnabrück mich auch mal angeschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, kommen Sie mal vorbei. Und dann war der da und dann habe ich mit ihm einfach eine Fahrradtour durch den Ort gemacht und habe ihm so ein bisschen was gezeigt. Und er war auch ganz begeistert und gesagt, Mensch, hier kann man viel mehr draus machen, muss man machen. Da hat uns auch geholfen, mit auf manche Fördertöpfe und Fördergelder zu kommen. Da kümmert sich mein Stellvertreter Ralf Radtke ganz extrem drum und das macht er auch richtig, richtig gut, dass wir da einfach auch Fördermittel kriegen, um dort weiterzumachen. Man darf ja nicht vergessen, wir hatten ein schwieriges erstes Jahr und jetzt geht's in die Zukunft.
Sie haben ja gerade davon gesprochen, dass auch Sie Estorf verlassen haben für Ausbildung, für möglicherweise auch Studium. Die Welt kennenzulernen, Studium. War für Sie immer klar, dass Sie wieder zurückgehen oder ist das ein Gedanke gewesen, der dann irgendwann erst so entstanden ist?
Also meine Ausbildung habe ich bewusst in Bremen gemacht, weil ich weg wollte, wie ich glaube, dass jeder irgendwie so will und Studium dann in Osnabrück und war auch in England im Auslandssemester. Und es war dann irgendwann kam dieser Punkt, so Ende Studium mit wo will man eigentlich arbeiten und dann war irgendwie meine erste Stelle hier auch in Hannover und dann habe ich gedacht, nee, dann pendle ich, dann bleibe ich zu Hause und das war auch die richtige Entscheidung und die habe ich nie bereut und würde ich jederzeit wieder so treffen.
Ein echtes Plädoyer für die Heimat von Heide Grimmelmann-Heimburg. Sie ist Vorsitzende im Heimatverein Estorf, gerade 46 Jahre jung und jemand, der uns nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig Heimat sein kann, wie wichtig auch das Gestalten von Heimat sein kann, auch für weitere Generationen. Danke. Heimat, ein Begriff, den wir heute schon häufig zitiert haben und der leider so ein bisschen angestaubt klingt, aber vieles doch auch in der Gegenwart möglich macht. Zum Beispiel das Gefühl der Nähe und der Sicherheit kann dieser Begriff geben, kann das Gefühl eben geben, dass wir rund um den Begriff erleben können, wenn wir uns mit der Heimat beschäftigen. Sabine Steuernagel hatte die Idee zu Heiter weiter und das Thema Heimat war ihr ganz besonders wichtig. Du hast auch mal im Fernsehen geguckt, hast gesagt, also da wird ja auch immer noch sehr viel in Sachen Heimat gemacht. Bergdoktor zum Beispiel, Bergretter, Praxis mit Mehrblick, das ist ja auch was von Heimat.
Also Praxis mit Mehrblick ist eben halt sehr norddeutsch. Der Bergdoktor und die Bergretter sind Richtung Österreich, aber eben halt immer auf ein regionales Gebiet bezogen, immer sehr geprägt von menschlichen Geschichten, also ein menschliches Miteinander, die Krisen, die wir auch im Leben kennen, dann kommt Gefahr ins Spiel, Liebe kommt ins Spiel, Alkohol und Spielsucht, alles was es gibt, aber es ist immer so, dass es in einer Umgebung spielt, die uns gut tut, habe ich das Gefühl, die wir gerne sehen und mit Schicksalen von Menschen, die uns ähnlich sind, aber immer einen, der rettet, entweder der Bergdoktor oder der Bergretter, also da das sind halt diese Filme, die man nicht sagt, dass man sie guckt, so, aber ich weiß, es gucken sie ganz viele.
Stimmt, und die Einschaltquoten sind gigantisch, ne?
Mein Sohn hat immer, wenn er den Bergdoktor guckte, mit seinem Schwager in Österreich telefoniert und dann haben die beide das besprochen und fühlten sich ganz gut aufgehoben.
Aber heute wird nicht mehr so von Heimat gesprochen, sondern so von einer Region, der man sich verbunden fühlt.
Ja, das finde ich auch ganz gut, weil diese Regionalität haben wir ja beim NDR dann auch irgendwann übernommen. Wir haben ja nicht den Heimatsender mehr, sondern wir haben einen Sender, den wir sehr regional aufgestellt haben, mit ganz vielen Studios im Land, wo wir versuchen, wirklich das abzubilden, was die Menschen dort erleben. Was passiert, klar, da ist auch viel Blaulichtreport dabei, wie man so schön sagt, aber es sind eben halt auch die Geschichten rund um die Menschen, die da leben und das Leben sich schön machen, aber auch für andere schön machen, indem sie eben halt auch Heimat gestalten.
Also das Gefühl von Heimat durchaus tiefer in uns drin, als das mancher vielleicht bisher so zugegeben hat oder gespürt hat. Vielleicht ist es auch heute einfach nur mit anderen Begriffen belegt. Heute bei uns wieder zu Gast Peter Ibing, kennen wir natürlich alle bei Heiter Weiter, er ist Heilpraktiker und bei uns auch immer für unsere Gefühle zuständig. Herr Ibing, welche Gefühle sind da im Spiel, wenn wir an Heimat denken? Brauchen wir dieses Gefühl nicht irgendwie doch für Körper und Seele, auch wenn wir den Begriff möglicherweise ablehnen?
Also wir brauchen es nicht nur, sondern der ist einfach bei uns drin. Was wir damit assoziieren, ist die Geborgenheit. Da sind wir aufgewachsen. Da sind ganz viele Erinnerungen, auch positive Art. Die negativen zum Glück verdrängen wir so im Alter. Deshalb bleiben die positiven dann über. Und es sind ja viele Sachen, die wir zum ersten Mal gemacht haben. Erstmal Fahrrad gefahren, zum ersten Mal was gebacken, zum ersten Mal Freunde getroffen und. Von Kindergarten auf schwimmen gelernt, so etwas alles. Und das prägt. Das ist ja auch deshalb, weil wir so viele Sachen da kennengelernt haben, ist diese Zeit ja auch so lang. Wenn wir das überblicken, dann ist ja die Zeit damals gar nicht vorübergegangen, bis man endlich älter wurde. Und jetzt im Alter geht's immer schneller. Und wie kommt's? Weil wir nicht mehr so viel neue Impulse haben. Als Kind lernen wir zum Teil 5 Wörter an einem Tag neu. Das lernen wir nachher nicht mehr. Jeder kann es auch nachempfinden, wenn Sie eine Strecke fahren und Sie fahren diese Strecke zum ersten Mal, ist die sehr lang. Fahren Sie die gleiche Strecke zurück, geht das relativ schnell, weil es kommen wieder bekannte Sachen vor und wenn nachher nicht so viel Neues mehr kommt. Und gerade diese Prägung mit dem Neuen und das Leben entdecken, das verbinden wir damit und wie gesagt auch die Geborgenheit, die Sicherheit. Da sind wir aufgehoben und da können wir jederzeit zurück.
Ist das auch der Grund, warum viele Menschen das Gefühl von Heimat im Laufe ihres Lebens verlieren und im Grunde so wegpacken, in so ein Regal legen und sagen, ja, diese ersten 20 Jahre, so wie bei mir zum Beispiel, die waren prägend für mich, die waren toll, aber dann habe ich die Heimat verlassen und dann war es auch vorbei und dann bin ich durch die Gegend getingelt.
Das ist ganz richtig, das legen wir einfach dann ab, da kommen auch nicht so viele Erinnerungen dann da dran oder man hat auch nicht das Verlangen dazu, aber mit dem Älterwerden kommen diese Heimatgefühle wieder dann durch.
Doch wieder.
Ja, ich habe es heute gerade erzählt, eine Patientin, dass sie einen guten Freund aus Schultagen hat, der schon jahrelang in Australien ist, also sehr früh rübergegangen ist, der ist jetzt über 80, der kommt jetzt zurück, weil Heimat. Ja, auch an seine alte Stelle zurück und so, das verbinden wir einfach damit. Und je älter man wird, desto mehr sehnt man sich, glaube ich, auch nach Geborgenheit. Und das ist für viele Leute da wichtig. Es ist jetzt aber auch die Frage, ist es örtlich gebunden oder es gibt auch Leute, die während ihrer Jugend oder in der Kindheit häufiger mal umgezogen ist. Dann sind es nicht mehr die Orte, die da entscheidend sind, sondern es sind die Gegenstände. Es ist dann das Zimmer, was man immer wieder hat. Oder ne, ich weiß, bei mir zu Hause war es also eine bestimmte Schale, so eine Obstschale, Majolika, eigentlich kitschig, aber das verbinde ich damit und die habe ich mir tatsächlich nochmal geholt. Das ist so ein Teil meiner Jugend und da verbindet man, da assoziiert man Sachen eben mit.
Meine Nichte hat sich fütterlich aufgeregt, als sie dann schon Mutter war und ihre Mutter gesagt hat, so, wir gestalten jetzt mal das Zimmer um, das kann ich gut gebrauchen und so. Du kannst doch nicht mein Zimmer ausräumen.
Richtig.
Das ist genau das Gleiche, ne? Dass man im Elternhaus möchte, dass alles so bleibt.
Richtig, dass man sein Kinderzimmer bitte so wiederfindet, wie man es verlassen hat im Grunde genommen. Ja, und das ist wie ein später Rauswurf, wenn das dann umgeräumt wird.
Ach stimmt, ja, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Wir machen ja heute auch so ein bisschen Werbung dafür, dass man, wenn man den Begriff Heimat hat, wenn man in einem Ort lebt, an dem man sich wohlfühlt, dass man den auch mitgestaltet. Also, dass man alle zusammen gemeinschaftlich, ne, wie die Geier, die sagen, komm, wir gehen gemeinsam in die Zukunft und machen uns das schön. Mir ist aufgefallen, wenn Menschen in Spanien, in Italien, in Frankreich leben, dann organisieren die sich an dem Ort, an den sie gewählt haben, weil es ja im Lebensalter ganz schön ist, in der Sonne zu sein? Eher nicht, die leben da nur. Wie kommt das?
Weil sie entwickeln eigentlich nie das Gefühl Heimat, weil es gehört viel, viel mehr dazu, als nur einen schönen Ort zu haben. Ich kenne es selbst, ich bin ja auch häufiger in Spanien und ich würde nie komplett dorthin ziehen. Das ist zwar ein toller Ort, um sich zurückzuziehen, aber verbunden ist man mit hier, mit der Heimat, was man als Heimat bezeichnet. Weil man ganz viele Kontakte, das nimmt man gar nicht wahr, aber man trifft ganz viele Leute, die man sieht beim Einkaufen, die kennt man. Man kennt ganz viele Leute dort und es entstehen ein ganz enges soziales Netz. Und das baut man im Alter in dieser Gegend nicht mehr auf. Und dieses Netz, das Sicherheitsnetz, das vermissen wir dann. Und deshalb kommen auch ganz viele, die auch da mal gelebt haben, irgendwann Tatsache immer zurück. Ich erlebe es immer wieder, dass sie dann irgendwann ihre Zelte dann in Spanien auch abbrechen und sagen, nein, ich komme also dann lieber zurück. Weil dann ist auch Gesundheit und verschiedene andere Faktoren auch noch mit.
Sie haben ja gerade geschildert, dass man am Anfang logischerweise ein Gefühl für Heimat entwickelt. Dann entwickelt man sich aus der Heimat raus, um später mit den Gedanken zumindest wieder zurückzukehren. Und wenn man Glück hat, kann man sogar an den Heimatort zurückkehren, wo man groß geworden ist. Warum hat man dazwischen kein Gefühl für Heimat? Warum ist man dazwischen so beliebig?
Das ist so aus dem Tierreich, würde ich sagen, Nestflüchter. Ja, aber trotzdem kommen diese Tiere ja auch immer an diesen Ort zurück, bei Zugvögeln und Brüten dann wieder an der gleichen Stelle. Selbst bei den Tieren findet man das wieder. Das ist natürlich Natur der Sache, dass wir nicht an dieser Ort und Stelle bleiben, sondern eben den Entdeckertrieb haben und das sich entwickeln und sich selbst verwirklichen, dass dieser Trieb da ist. Bloß wenn wir das gemacht haben, dann ist dieser Bereich auch abgeschlossen und dann kommt es wieder zurück. Und ganz extrem sehen Sie es dann Tatsache bei dementen Patienten, die dann ganz zurückkommen und auch wirklich, wenn man denen sagt, hier, das ist dein Zuhause, wo du jetzt 40 Jahre gelebt hast, nein, das ist nicht mein Zuhause, sondern da, wo sie geboren und als Kind aufgewachsen waren. Also sie sagen, nee, das ist nicht mein Zuhause sieht anders aus, weil die Assoziation für Heimat ist wirklich dann da zurück.
Die ersten Momente im Leben, die ersten
Genau, die prägen, Gedanken. Das ist ja, wir kennen es ja aus den vielen Verhaltensforschungen auch daraus.
Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir sind ja unter uns, kann ich euch mal sagen, was ich in letzter Zeit gemacht habe, ich gehe sehr gerne mit dem Hund in Wunsdorf über den Friedhof. Das ist nicht erlaubt, aber ich lasse ihn an der Leine auf dem Hauptweg, der macht da nichts Böses. Und dann gucke ich immer und denke, ich bin da geboren, also nicht auf dem Friedhof, sondern um die Ecke.
Hoffe ich doch,
Da denke ich immer, okay, Sabine, was machst du denn? Eigentlich ist doch ganz schön, gehst du mal zurück. Also das ist ganz komisch, das ist ein Gedanke, der sich entwickelt hat und ich kenne es im Freundeskreis, dass die alle da sitzen, haben so eine Werbebeschrüre vom Bestatter und sagen, du, ich habe mir jetzt eine Grabstelle gesucht, ich komme wieder nach Hause.
Ja.
Ist das normal?
Das ist normal. Das ist, wie gesagt, das ist ja auch, da schließt sich dann der Kreis wieder. Ne? Das ist dieses Heimatgefühl. Kommt drauf an, haben sicherlich nicht alle Leute, einige, mein Bruder zum Beispiel lebt in Amerika, der wird nie wieder zurückkommen. Der hat sich da so weit von abgenabelt, dass das wird nicht passieren.
Warten wir mal die nächste Wahl ab.
Durchaus. Da hat er die meisten Probleme zurzeit. Das ist tatsächlich richtig. Aber trotzdem wird es dann dazu nicht reichen, dass er also hier zurückkommt. Aber bei vielen anderen ist es eben so, die eben wieder zurück in den Schoß der Familie, wie es so schön heißt, dann zurückkommen und das gehört mit dazu.
Ja. Wir geben ja auch ganz gerne immer Tipps für Menschen, die es nicht so gut getroffen haben, eine große Familie haben, alleine leben. Wenn man in einem Dorf lebt, wie schafft man es, sich das familiär zu erarbeiten, sodass man dann wirklich sagen kann, hier ist mein Zuhause, hier ist meine Heimat, das Heimatliche haben die, aber damit auch das menschliche Umfeld, was wir ja unbedingt brauchen, damit das auch da ist.
Das Wichtigste sind soziale Kontakte. Also nicht einigeln und was ich auch immer viel erlebe bei älteren Leuten, ist sagen, kommt keiner vorbei zu Besuch. Ja, aber sie gehen auch nirgendwo hin. Ja, und wenn da keiner irgendwo hingeht, dann wird sich auch keiner besuchen. Also das ist eine aktive Form. Freundschaft muss man pflegen. Und so ist es auch mit sozialen Kontakten. Und da sind ganz viele Gruppen, ob es kirchliche Gruppen sind, ob es andere Gruppen sind, wo man früher mal das Kränzchen, was man hatte bei Frauen.
Ja, das Deutsche Rote Kreuz macht das.
Ja, so solche Sachen sind ganz wichtig, damit man da einfach hineinwächst. Dann ist man integriert in die Gruppe. Und dann hat man wieder ein gutes Gefühl, weil das gehört zur Gruppe. Und man weiß, ich bin nicht alleine, da ist jemand. Und wenn was passiert, kriege ich Hilfe, da kommt jemand und dann ist es jetzt nicht so ganz makaber gesagt, man stirbt und keiner findet einen.
Ja, also nicht nur auf dem Friedhof gehen, auch mal zum Roten Kreuz, zum Kaffee.
Ja, das ist, obwohl auf dem Friedhof ganz viele Kontakte zum Teil zum Schande kommen.
Ja, habe ich auch schon erlebt.
Kurz vor dem Ende. Nein, aber was mich noch interessieren würde, ist, wir leben ja in sehr unruhigen Zeiten. Viele Menschen sind verunsichert, denen fehlt auch ein bisschen der Halt. Wie kann man denn dieses Gefühl von Heimat, das man ja, wie Sie gerade geschildert haben, eigentlich als junger Mensch schon irgendwo erlebt hat, wie kann man denn das dann für sich selber nutzen, auch möglicherweise man 40 oder 50 ist und noch nicht wieder zurückgekehrt ist in die Heimat, um sich ein bisschen Sicherheit zu holen, ein bisschen Sicherheit zu geben und sich nicht mehr so alleine zu fühlen?
Ja, also eine Möglichkeit ist, wenn es noch erreichbar ist, dass man einfach da mal wieder hinfährt und mal guckt, wie es da aussieht, wie es sich entwickelt hat. Und das, da kommen ganz viele Gefühle dann eigentlich schon auf, die einem so dieses Heimatgefühl wieder vermitteln. Da gibt es bestimmte Häuser, bestimmte Situationen. Ich weiß nicht, ich bin in meinen Heimatort zurückgegangen und wir sind durch die Straßen gegangen. Ich konnte fast zu jedem Haus etwas erzählen, was da gewesen ist, wer da gewohnt hat. Und das ist nur ein kleiner Ort, das Bergen an der Dumme. Da sind man gerade 900 Einwohner damals gewesen, aber da kannte jeder jeden. Und das sind dann Gefühle, die eben auch aufkommen. Ne? Man hat Assoziationen damit. Und das ist es eben, dass man diese Assoziationen wieder aufleben lässt. Dann kommt eigentlich auch das Gefühl der Geborgenheit auch wieder.
Vielen Dank für diese Tipps in Sachen Heimat, denn wir können, glaube ich, aus unserer Heimat eine ganze Menge herausholen, gerade in diesen Zeiten, in denen wir manchmal so ein bisschen verloren in der dynamischen Welt umherirren.
Ja, es geht alles schneller, immer weiter. Ja, das ist das Problem.
Peter Ebing, Heilpraktiker und gerne bei uns bei Heiter weiter.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Ich habe dazu gesprochen mit Dr. Lou Seger. Sie ist die Geschäftsführerin der Schaumburger Landschaft in Bückeburg. Und herzlich willkommen erstmal bei uns im Studio. Frau Segers, ich schätze Ihre Arbeit sehr, aber Sie müssen unseren Zuhörern erstmal erzählen, was Sie eigentlich machen in Bückeburg.
Ja, also ich bin die Geschäftsführerin der Schaumburger Landschaft. Das ist ein niedersächsischer Landschaftsverband, der für das Schaumburger Land zuständig ist. Genauer gesagt für die Kulturförderung und die Geschichtsforschung, aber zum Beispiel auch für so Themen wie Naturschutz und Denkmalpflege. Und wir sind zuständig für das historische Schaumburg. Das ist nicht nur der Landkreis, sondern Schaumburg in den Grenzen von 1640. Und zwar war damals das Schaumburger Land in seiner größten Ausdehnung existent. Dazu gehörten zum Beispiel auch Steinhude und Idensen oder Hessisch-Oldendorf.
Heute ist es ja, dass man sagt, also Bückeburg ist sozusagen das Kernzentrum, das Bückeburger Schloss. Man kennt die Fürstenfamilie, die machen Veranstaltungen, die viele Menschen anziehen. Aber es gibt einen Großteil der Bevölkerung, die auch sagen, wir wollen wissen, wo wir herkommen. Das ist die Geschichte. Und viele sagen auch, das muss auch weitergehen, weil sonst finden wir uns hier im Zusammenleben gar nicht wieder. Wie stellen Sie sich da auf?
Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Schaumburger Landschaft, die sogenannte Schaumburger Identität zu bewahren und auch zu pflegen und dabei natürlich Traditionen und Brauchtum zu pflegen, aber eben auch weiterzuentwickeln. Wir sagen auch, wir machen Kulturförderung zwischen Tradition und Moderne und es geht uns tatsächlich auch um die Menschen im Schaumburger Land. Also Tourismus ist auch prima, wenn Menschen von außerhalb kommen. Das mögen wir natürlich sehr gern. Aber wir wollen da sein für die Dörfer und für die Orte und für die Städte im Schaumburger Land.
Eigentlich ist es ja das, was man vereinfacht Heimatpflege nennt. Also, dass die Menschen sich zu Hause fühlen, dass sie wissen, wo sie leben, dass sie wissen, wo sie herkommen. Viele beschäftigen sich mit der Geschichte. Stadtführungen sind mittlerweile ein Trend. Jeder will wissen, wo kommt die Kirche her? Klar, einer hat sie gebaut, aber warum steht sie genau da? Also dieser Begriff Heimat, den wir in dieser Sendung gewählt haben, den Sie ja in vielen Facetten dann auch ausarbeiten.
Ja, genau. So ist es. Also wir fördern Kultur wirklich in sämtlichen Sparten, vom Plattdeutschen über die Tracht, aber auch Kunst, Musik, Regionalarchitektur. Das sind ganz unterschiedliche Felder, die wir eben unterstützen. Und wir machen auch eigene Projekte. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir also auch die Menschen wirklich als Schaumburger Landschaft ansprechen können und nicht nur Förderinstitutionen sind. Und es geht uns um einen Heimatbegriff, der alle Menschen auch tatsächlich umschließt. Denn ich glaube, die Ur-Schaumburgerinnen und Schaumburger, die gibt es gar nicht mehr so viele vielleicht. Im Grunde genommen ist das ja eine Entwicklung seit spätestens dem 19. Jahrhundert, dass so viele andere Menschen dazugekommen sind, die sich aber auch als Schaumburgerinnen und Schaumburger fühlen. Und darum geht es eben, also sozusagen ein Gesamtangebot auch zu machen an die Menschen. Und wir wollen im nächsten Jahr konkret mit einem neuen Buchprojekt beginnen, das heißt die neuen Schaumburger, und da geht es genau um diese Menschen, die von außerhalb nach Schaumburg gekommen sind, seit dem 18. Jahrhundert bis in unsere unmittelbare Gegenwart.
Früher waren das mal die roten Röcke, die man so gesehen hat, ab Haste, Bad Nenndorf und dann Hochstadt Hagen, Bückeburg. Das war ganz traditionell und das gehörte dazu und die älteren Frauen sind eben halt noch in dieser Tracht rumgelaufen. Aber heute müssen sie in die Zukunft gehen und wir hören immer, Mensch, keiner interessiert sich mehr dafür, für das Land, alle haben andere Dinge, die Zeiten sind so schlimm. Wie weckt man denn mit einer guten Außendarstellung das Interesse?
Ja, also zum einen ist natürlich die Arbeit nach innen auch wichtig. Wir haben hier zum Beispiel eine Arbeitsgruppe Junge Landschaft gegründet. Da sind junge Menschen dabei, die auch aus dem Veranstaltungsmanagement kommen, die vielleicht sogar in Hannover wohnen, sich aber sehr an Schaumburg gebunden fühlen. Und da werden wir im nächsten Jahr ein Festival veranstalten auf Schloss Baum. Die junge Schaumburger Kultur stellt sich vor. Und da ist es uns ganz wichtig, eben diejenigen anzusprechen, die zwischen 20 und 35 sind. Das sind nämlich die, die dann eigentlich in die Großstädte gehen und dann sozusagen den Kontakt verlieren. Und das ist uns ganz wichtig zu zeigen. Wir haben hier auch einen ländlichen Freiraum und der ist gut und der ist wichtig. Und das zeigt sich dann natürlich auch in der Außendarstellung, denn Veranstaltungen sind immer auch Außendarstellung. Und es geht uns eben auch darum, in unserem Erscheinungsbild wirklich auch modern aufzutreten, auch den Anschluss sozusagen an neue kulturelle Entwicklungen zu halten. Wir haben zum Beispiel gefördert die Electric Area bei dem Festivalkult umsonst und draußen in Veltheim. Also das ist dann zum Beispiel auch ein Beitrag der Schaumburger Landschaft.
Ja, wenn man einerseits sieht, ne, es gibt das Schloss und es gibt die alten Gebäude in Bückeburg und man sieht die beim Tag des offenen Denkmals, kann ich nur empfehlen. Das ist immer einen Besuch wert, der ganze Landkreis Schaumburg. Aber Sie stellen sich nach außen dar. Was würden Sie sagen, sind Veranstaltungen, die uns vielleicht jetzt noch im Sommer oder dann später im Herbst, wenn alle sagen, ach, jetzt könnte ich mal wieder ein bisschen Kultur machen, die wir uns merken sollten?
Ja, also da gibt es einige Veranstaltungen zu nennen. Ja, nennen könnte ich zum Beispiel den Plattdeutschen Tag am 15. September.
Da ganz wird wichtig in Niedersachsen
ganz
eigentlich.
Ganz wichtig, ne? Genau. Der wird alle 2 Jahre von unserer Arbeitsgruppe Plattdeutsch veranstaltet. Und da wird auch Jahre die Baba wieder auftreten, der schon im letzten Jahr von uns eingeladen wurde ins Lauenheger Bauernhaus mit einer Warteliste von hier bis nach Meppen, könnte man sagen. Und deshalb kommt er auch nochmal. Es gibt dann am 17. September die Willem-Busch-Preisverleihung, die auch wieder stattfindet in Stadthagen. Und Ende September, am 28., 29. September, wird das Symphonieorchester der Schaumburger Landschaft sein Jahreskonzert geben in der St. Martini-Kirche in Stadthagen und in der Wandelhalle Bad Nenndorf. Wir sind ja der einzige Landschaftsverband, der auch ein eigenes Symphonieorchester
unterhält. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist außergewöhnlich. Also, wir können uns freuen auf tolle Veranstaltungen. Was ist für Sie eigentlich Heimat, wenn ich jetzt nochmal auf den Begriff selbst zurückkomme?
Ja, also für mich persönlich ist, glaube ich, Heimat schon ganz stark mit der Kindheit verbunden, mit bestimmten Blicken einfach auch auf Natur, auf Gebäude, mit einer Liebe zu Menschen, zu einem bestimmten Menschenschlag. Das würde ich schon sagen, aber es gibt durchaus auch andere Orte, wo ich mich auch heimisch fühle. Ich habe ja in meinem Leben auch verschiedene Stationen durchlaufen. Ich war auch mal in Hamburg heimisch oder auch mal in Amerika heimisch. Also es ist ein bestimmtes Gefühl des sich Wohlfühlens, des auch angenommen Werdens in einer Gemeinschaft, auch des sich einbringen Könnens.
Ja. Schön, dass Sie das gesagt haben, weil das ist ganz wichtig. Wir können nicht immer alle in unsere Heimat klucken. Da werden wir mitunter unseren Lebensunterhalt nicht verdienen können. Aber sich heimatlich fühlen hat auch ganz viel mit den Menschen zu tun, die uns umgeben. Frau Sieger, Sie haben einen wundervollen Beruf. Muss ich sagen, das ist eine tolle Stelle, wenn Sie erzählen. Also wir werden Sie sehen bei den vielen Veranstaltungen. Ich wünsche mir, dass die ganzen Besucher zu Ihnen kommen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das war's für heute schon wieder bei Heiter weiter. Wir waren unterwegs in der Heimat, in unserer Heimat vorwiegend. Wir haben Ihnen geschildert, wie manche junge Menschen auch heute Heimat fühlen, wie sie heute Heimat auch noch zelebrieren, wie sie Heimat erlebbar machen. Und wir hoffen, dass wir Ihnen so eine kleine Inspiration geben konnten für das, was mit Heimat verbindbar ist, nämlich zum Beispiel das Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, von Nähe, von einem Miteinander. Und dieses Miteinander habe ich heute wieder sehr genossen mit meiner Kollegin Sabine Steuernagel, vielen von Ihnen bekannt vom NDR Fernsehen. Mein Name ist Andreas Kuhnt.
Ja, Sabine Steuernagel, wie gesagt. Und ich kann nur als letztes Wort, man hat ja immer gerne ein schönes letztes Wort, ich würde mal sagen, wenn wir an Heimat denken und in die Zukunft gehen, nehmen Sie alle mit.
Genau. Und unsere nähere Zukunft, die heißt traumhaft, hier bei uns bei NDR1 Niedersachsen.